Freunde, Folge 460, vollgepackt mit etlichen Themen, alle auf meinem Spickzettel drauf. Wir machen jetzt hier 25 Minuten nonstop, wirklich. Es geht heute um Millennials, breite Brust, Leute, die zwischen 1980 und 1990 geboren sind. Die werden hier rausgehen, habe ich letzte Folge schon angekündigt und dann habe ich das Thema auf nächste Woche verschoben. Nein. Wir machen es komplett, wir machen es jetzt und alle, die jetzt zwischen 80 und 90 geboren sind, wirklich, die werden hier rausgehen aus der Folge mit einer breiten Brust. Das glaubt ihr nicht. So, erstmal, dann geht es um, pass auf, ich teaser jetzt mal alle Themen. Es geht auch darum, könnt ihr jetzt schon mal überlegen, wer ist die sexuell frei oder die Berufsgruppe, die am meisten Sex hat. Könnt ihr jetzt auch schon mal so ein bisschen gären lassen. Dann geht's um ein Quiz. Oh ja, ihr könnt was gewinnen. Ihr könnt was gewinnen. Das machen wir direkt am Anfang. Pass auf. Ihr wisst, ich bin da immer so ein Early Adapter, wenn es um so ein scheiß Millennial-Themen geht, wie, hey, wir machen jetzt Sauerteigbrot. Da ist der Weinand der Erste, der da irgendwie so ein scheiß Sauerteigbrot macht und Gimmicks und Zusatzzubehör gekauft hat für 100 Euro. So, das ist bei mir immer neapolitanische Pizza, alles klar, ich bin dabei. Sauerteigbrot, ich bin dabei. Carbonara mit richtig schönen Guanciale, hä? Originale, bin ich dabei. So, Apfelessig, ne? Limoncello selber machen, Simon Bello, ihr kennt die ganze Scheiße. Wer hier seit mindestens mal Folge 300 dabei ist, kennt den ganzen Quatsch aus dem Leben des Benny Weinand, wie er sich immer wieder versucht, auch Struktur im Alltag zu schaffen, indem er morgens und abends den Apfelessig rührt. Und jetzt kommt's. Es gibt eine neue Sache. Und wer das errät, es gibt eine neue Sache, die ich schon seit Wochen jetzt in meinem Leben habe. Ich habe weder über Instagram darüber gesprochen, geschrieben oder sonstiges und das hier im Podcast erwähnt. Aber es gibt eine Sache und es ist nicht die Original-Bolognese. Die habe ich hier schon erwähnt. Also bitte, es geht um Raten jetzt. Schreibt eine Mail, benspricht@gmail.com, ne? Kennt das? Schreibt eine Mail dahin und erratet, was aktuell in meinem Leben so eine Rolle spielt, wo ich täglich was investiere, mich mit beschäftige, muss jetzt nicht täglich sein, aber was so ein Ding ist, wie Apfelessig machen, wie, ich habe die Sachen schon aufgezählt, ihr wisst es. Also, und der Preis dafür ist der folgende. Ihr schickt mir in dieser Mail 2, 3 Eigenschaften, die ihr habt. Und ich mache euch so ein kleines Amazon-Geschenk, so im Wert von 10, 15 Euro. Wollen wir nicht übertreiben, Leute, gell? Was ich euch dann schicke. Also die Mail muss bestehen aus, ihr ratet, was es ist. Ihr sagt so 3, 4 Eigenschaften über euch und gebt eure Adresse an. Und da schicke ich es hin, wenn ihr Angst habt, dass ich euch irgendwie auflauere vor der Haustür, weil es zu frech war, was ihr geschrieben habt, könnt ihr auch hier so einen DHL-Paketshop oder sowas angeben. Ne? Gar kein Problem. Genau, also das ist das Erste. Weil, und jetzt kommt das Zweite, ich ein scheinbar guter Tipper bin, was das angeht. Denn, ihr wisst, Ralf hat mir das Samurai-Schwert, sage ich fast immer schon, wenn ich das Ding vom Schrank hole, hat mir dieses japanische Messer geschenkt. Und ich habe hier so in der letzten Folge ein bisschen gemutmaßt, was macht der Frank und so weiter und so fort. Habe gesagt, der ist 100% im Maschinenbau, weil Frank, sorry, Ralf. Frank ist auch sowas. Frank gehört für mich nicht so in die Kategorie Maschinenbau. Frank ist für mich eher so Elektrotechnik. Das ist für mich ein Frank. Elektrotechnik, und dann ist er bei AEG oder sowas, ist er angestellt. Aber Ralf hat mir dann geschrieben, weil ich hier so über ihn spekuliert habe, und ich lag wirklich ordentlich. Ich habe seinen Jahrgang auch halbwegs geraten, ist wie beim guten Wein. Also Ralf ist 83 geboren, ich habe so, glaube ich, 79 geschätzt. Und er hat auch eine technische Ausbildung im Maschinenbau. So, hat aber dann seine Stärken so ein bisschen woanders gesehen und ist jetzt da eher Richtung Management unterwegs. Also vielen, vielen Dank noch für deine Nachricht, Ralf. An dieser Stelle hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, die Antwort hatte ich einfach total gefreut. Ralf schreibt mir, und ja, das ist einfach was das Leben bereichert. So, jetzt Überleitung. Ihr kennt die ganz liebe Hörerin, Martina, so eine ganz liebe Hörerin. Und wir haben einen ganz lieben Hörer, das ist der Stefan. Und der Stefan, der macht ja immer, hat viele Songs schon beigesteuert zu diesem Podcast. Und wir waren auf Mosel County Touren und haben da wirklich richtige Lieder geschrieben, ne? Über Running Gags, die wir da hatten. Ich erinnere mich an die Sigrid-Songs, an die Sigrid-Analogien. Wir haben den Song geschrieben, teilbestuhlt, ne? Also Stefan hat den Song geschrieben. Und jetzt ist natürlich auch in dem Songwriting von Stefan die KI eingezogen. Und er hat es sich nicht nehmen lassen, einen Song zu schreiben über die Folge, in der ich berichte über den Silberverkauf, der hier stattgefunden hat. Und den Song will ich euch einfach mal zum Besten geben. Ich versuch's mal, ob ihr es übers Mikrofon hört und ob man es dann irgendwie abspielen kann. Ich spiele es einfach mal ab. Es ist wie immer sensationell, wenn der Stefan was macht. Danke, Stefan. Wahnsinn. Ich habe so gelacht. Aber was noch schlimmer ist, ich war so 2-3 Tage später hier im Zoo in München unterwegs mit meinem Sohn. Wir waren beim Kinderarzt. Sag, ich komme danach, krieg dann noch ein Eis. Weißt du, ich mache da so ein bisschen so die Belohnungsschiene. Ne? Dass ich denke, komm, geh zum Kinderarzt. Ist alles nervig da, verstehe ich. Aber danach kriegst du ein Eis, geh mal in den Zoo, alles gut. Top. Und früher hat man es tatsächlich so, als die beiden Kinder so ganz klein waren und beide immer irgendwie einen Termin hatten, sind wir danach ins Wirtshaus gefahren, sodass ich irgendwann dachte, scheiße, wenn die Kinder erwachsen sind und beim Arzt waren, haben die danach einfach so Bock, irgendwie ins Wirtshaus zu gehen oder sowas. Genau. Und dann war ich im Zoo unterwegs und habe vorher meiner Frau den Song halt so gezeigt. Sag ich, hey, guck mal, weil der Stefan hier wieder gezaubert hat. Und habe den Song gehört und ich bin den ganzen Tag im Zoo rumgelaufen mit diesem Song halt als Ohrwurm und ständig dieses, oh Gott sei Dank, jetzt kann ich nicht wiedergeben. Das heißt, ich habe mir den Song nicht eingeprägt, bin ich froh drüber. Aber ihr habt den ja eben gehört. Geil. Vielen, vielen Dank, Stefan. Immer wieder lustig. Und man merkt auch so am Songwriting, Stefan hat ein Gefühl dafür, halt wie auch Songs funktionieren. Ne? Also dieses, es klingelt an der Tür, ein Schwabe schellt. Das ist geil. Das ist eine geile Erzählweise in einem Song. Es ist wirklich mega. Echt. Freunde, erstmal was Bitteres. Ich kam heim und meine Frau meinte dann so, oh, ich habe nur eine schlechte Nachricht. Ich, warum? Ist los, ne? Lässt sich scheiden. Ist irgendwie, war, also Kinder sind gesund, alles klar, das habe ich ja gesehen. Aber nee, eine schlechte Nachricht habe ich noch. Ich war heute am Briefkasten. Dann dachte ich so, okay, was ist jetzt? Und dann hat sie mir erzählt, dass da 7 Briefe drin waren aus Ibiza. Und die waren auf meinen Namen und sie wusste aber schon, was dann da drin ist. Wir haben das schon mal gehabt. Also es war dann ein Brief oder zwei oder so. Aber es waren nicht 7 Briefe. So, wir waren im November auf Ibiza und ja, das waren 7 Knöllchen von Falschparken a 45 Euro. Also es sind ein bisschen was über 300 Euro fürs Falschparken auf Ibiza. Und ja, das ist die erste Reaktion. Es ist immer so, dass man denkt, ey Leute, was soll das, ne? So Widerstand anfechten. Da gehen wir zum Anwalt und sollen wir mal sehen. Und es ist tatsächlich was. Also wenn ihr mal auf Ibiza seid, es ist da total tricky. Also Ibiza Stadt oder Figueretta, wo wir da oft sind, also weil meine Schwiegermutter da lebt, die Wohnung hat. Wir hatten da einen Mietwagen. Und ich weiß, dass da unten in der Straße, unterhalb des Hangs, in Figueretta, gibt es so eine Stelle, ja, da darf man nicht parken. So, da kriegst du kein Knöllchen irgendwie an die Windschutzscheibe, dass du das lernst und dann weißt du, ah, okay, nee, das war beim letzten Mal auch so. Dann hat man irgendwie einen Brief dann bekommen, halt über die Mietwagenfirma einfach. Und diesmal war es so 7-mal, weil, und jetzt kommt's, ich wusste vorne in der Straße bei der Bäckerei, ne, da wo man, wenn man Pan-Kristall bestellt, also das ist immer geil. Ich erzähle jetzt erstmal was über die Bäckerei da. An der Ecke da, wo wir immer unser Brot holen, da gibt es eine Bäckerei, das ist Wahnsinn. Du gehst da rein und sagst, Pan-Kristall, das ist ein Brot, das finde ich ganz geil. Und wenn du das bestellst, geben die dir manchmal... Das ist eigentlich völlig verrückt. Warum ist es immer in Bäckereien so ein Riesenthema? Ich glaube, in Bäckereien arbeiten, ne, nimmt es nicht persönlich, wenn ihr Bäckereifachverkäuferin seid, aber in Bäckereien arbeiten grenzwertige Leute, wirklich. Du gehst da rein und es gibt 2 Bezeichnungen, die haben für ein und dasselbe Brot. Wenn ich sage, ich will ein Pan-Kristall, dann bekomme ich einmal ein richtiges Pan-Kristall und manchmal auch ein Baguette, ein viel dünneres Baguette. Und das mag ich nicht. Ich mag diese französischen Baguettes nicht, kennt ihr das? Wo so 10 cm an jedem Rand so ein völlig unbrauchbares Striezelchen sind, ne? Was total hart ist. Was soll ich damit anfangen? Da kann ich ja nichts mit machen. Da beiße ich rein und dann schneide ich mir da oben die Gaumenplatte auf und zerfetze mir die so und kann 3 Tage lang nichts essen oder was. Und Salz tut total weh, weil ich da eine offene Wunde habe. Das ist doch völlig unnütz. Und das Pan-Kristall ist geil, weil es runde Ecken hat. So. Und ich weiß gar nicht, wie das andere Brot dann heißt, aber du sagst Pan-Kristall und dann, also ich sag natürlich, weil ich Spanisch mal mindestens A1 oder was ist das? Also so das Allerschlechteste, was man so kriegen kann, ein Zertifikat habe. Und sage, ja, buenos dias, un Pan-Kristall, por favor. Und dann kriege ich mal das eine Brot und mal das andere. Und das ist in Deutschland in den Bäckereien ja auch so. Wenn du da reingehst und sagst so, ja, hier die Körnerknacker vorne. Nee, das ist kein Körnerknacker, das ist ein Dinkelbutzel. Da sage ich, ja, aber da steht unten steht doch Körnerknacker. Ach so, ja, da sind die Schilder falsch. Sag ich, ja, und macht ihr die dann mal richtig oder was? Also, Privatbäckerei Wimmer, lasse ich überhaupt nichts drauf kommen, bei denen ist das nicht so. Aber im Münchner Westen, da gibt es eine Bäckerei, die heißt, ich vergesse immer den Namen, Bäckerei Schmidtke oder Schmummel oder Schmutzki oder was weiß ich, irgendwie sowas. Und dann haben die die Schilder nicht sortiert. Und ich denke mir, gute Frau, wie blöd musst du denn sein? Ich bin doch mit Sicherheit nicht der Erste, der jetzt sagt, dass das nicht die richtigen Semmelbezeichnungen da unten sind. Warum machst du nicht am Morgen einmal die Schilder richtig? So, die gucken gar nicht auf die Schilder. Die packen dann die Semmel rein, weil sie wissen ja, was ein Dinkelbutzel ist und was ein Körnerknufti und ein Mohnwapperl ist, weißt du? Und denen ist das scheißegal. Und dann stehen da 100 Kunden und denken, ja, die Kunden sind dann zu blöd, um Semmeln zu bestellen. In Wirklichkeit sind die Bäckereifachverkäuferinnen zu blöd, diese scheiß Schilder richtig anzuordnen. Aber gut, in der Bäckerei, da auf Ibiza ist es nochmal krasser, wenn du was bestellst und du kriegst halt ständig unterschiedliches Brot. Also dann wissen die selber nicht, wie ihre scheiß Brote heißen, ne? Also ich habe englischsprachige Freunde, die kriegen Panikattacken, wenn sie hier in Deutschland in eine Bäckerei gehen. Es ist wirklich so. Also da habe ich auch viele Reels schon drüber gesehen. Ich habe einen irischen Freund, wie soll der so ein Wort aussprechen können, wie, was weiß ich, was die da haben? Die steirische. Das ist eine steirische Semmel, da sind Kürbiskerne drauf. Das ist eigentlich geil, Privatbäckerei Wimmer. Aber wie soll denn mein irischer Freund Sean da sagen, ja, ich hätte gerne einen Stickerickensche und ein, mein Gott, das kann er nicht aussprechen. So, und da, aus den Ländern, wo die herkommen, haben die ja eh nur Toastbrot. Ne? Also es ist unglaublich. Anyway. So, und ich weiß, dieser eine Abschnitt vor der Bäckerei, da darfst du nicht parken, da kriegst du dieses 45-Euro-Ticket. Und das ist mir da auch dann zweimal beim letzten Mal passiert. Und jetzt haben die die komplette Straße erweitert, als wir beim letzten Mal da waren, auch zu so einem Bereich. Und das weißt du ja nicht, da steht ja kein Schild oder sowas, da sind irgendwelche blauen Linien auf dem Grund, die irgendwas bedeuten, habe ich doch keine Ahnung von. Ich habe 7-mal in dieser Straße geparkt, hatte niemals ein Zettelchen an der Windschutzscheibe, aber die haben 7-mal Fotos gemacht und schicken mir jetzt 7 Briefe à 45 Euro. Freunde, es ist nicht schön. Sag ich Laura, pass auf. Wir können uns jetzt da aufregen, wir können uns jetzt da, Gott weiß was, zum Anwalt. Ich habe das alles mal bei Gemini eingegeben. Die sagen, nee, das bringt alles nichts. Bezahl das, weil, und jetzt kommt's. Die sagen, ey, bezahl die 45 Euro. Wenn du es innerhalb von 20 Tagen oder sowas nicht bezahlst, wären es halt 99 Euro. Also die machen dir so einen Rabatt, wenn du schnell überweist. Wenn du das nicht tust, du zweifelst das an, dann bezahlst du die 90 Euro. So, das ist eigentlich raffiniert. Also wenn ich so auf Ibiza so dieser Strafkatalogsmensch wäre, ich würde es genauso machen. So, und jetzt kommt so ein bisschen diese zen-buddhistische Lektion, die ich euch jetzt mitgeben möchte, ihr kleinen, süßen, glatzköpfigen, in orangenen Kleidern gekleideten buddhistischen Mönche. Wie ihr so vor mir kniet gerade, so stelle ich mir euch vor, in so einem Schneidersitz auf so einem Gebetskissen. Kennt ihr das, wenn ihr auf so einem Seminar da wart und ihr müsst dann die Sitzhöcker so auf eurem Meditationskissen erstmal so heben? Und dann habe ich immer gedacht, geil, es ist jetzt auf einmal viel bequemer, wenn man die Sitzhöcker rauszieht aus dem Arsch. Also kennt ihr das, so, ihr hebt dann die Arschbacken so ein bisschen an und sitzt dann viel bequemer auf so einem Kissen. Macht man nicht, aber ich glaube, man soll auch über 25, wenn man über 25 ist, soll man einfach nicht mehr auf dem Boden sitzen, egal wo, weißt du? Wenn ihr dann so eingeladen werdet zu so einem, hey, wir treffen uns an der Isar, wir machen da ein Picknick, kommt alle vorbei. Und dann sitzen sie da auf dem Boden und dann sagst du so, ich bin 42 Jahre alt, ich hocke mich hier nicht auf dem Boden. Also entweder ihr gebt mir jetzt einen Stuhl kaufen oder ich gehe in ein Restaurant. Oh, herrlich, das ist wirklich so. Gut. Also, erste Reaktion war natürlich Scheiße, Anwalt, Kampf. Blah. Und da habe ich das Ganze bei Gemini eingegeben, keine Chance, okay. Und dann habe ich gesagt, Laura, pass auf, überweis die Scheiße einfach. Überweis die Scheiße, wir machen noch mehr Geld. Es ist scheißegal. Und das ist jetzt meine Lektion. wenn wir natürlich jetzt immer nur von so einem scheiß Angestelltengehalt irgendwie leben und dann so sagen, ja, ich habe jetzt 3.000 Euro im Monat, davon muss ich alles zahlen und blablabla. Wir müssen mehr machen als das. Wir müssen einfach mehr machen als das. Wir sind kleine Frösche in einem Milchtank. Ihr kennt dieses Märchen. Und auf einmal wird die Sahne steif und wir hüpfen raus. So, das ist so. Und wir müssen dann einfach mehr Gas geben. Und sowas nehme ich mittlerweile als Motivation. Wenn irgendeine Rechnung einflattert, bin ich wieder geblitzt worden in Baden-Württemberg. Jedes Mal, wenn ich an die Mosel fahre, 90 Euro Blitzkosten. Ich weiß gar nicht, was finanzieren die den ganzen dieses Bundesland Baden-Württemberg nur durch Blitzer? Um Stuttgart rum, da wirst du geblitzt, da fühlst du dich wie um einen Laufsteg. Wirklich, tick, 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 tick. Wird überall geblitzt. Ich mit meiner Familienkarre, die, also fährst ja immer nur 150 maximal und ja, ätzend und so. Und wenn sowas einkommt, sage ich, Laura, überweis das, wir machen einfach mehr Geld. Scheiß drauf. Wir lassen uns nicht ficken. Nein, wir ficken. Wenn die denken, auf Ibiza müssen sie ihre scheiß Hunde Kot verschmierten Straßen finanzieren, weil sie uns hier auf eine hinterlistige Art und Weise 7 Knöllchen reindrücken. Weil hätten sie mir mal ein Knöllchen an die Windschutzscheibe gemacht, hätte ich ja kapiert, Benny. Du musst dich anpassen, hier darfst du nicht parken. Haben sie ja nicht gemacht. Deswegen habe ich nicht 45 bezahlt, sondern 7 mal 45. Ihr könnt es besser ausrechnen als ich. Ich war nur auf der Hauptschule. Und das ist so ein bisschen was über 300 Euro am Ende des Tages. Ich habe da mal durch den Taschenrechner gejagt, es ist so. Und es ist mir scheißegal. Überweis die Kohle, wir machen mehr, 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 mehr. Ist einfach nur noch Motivation. Steuernachzahlung, scheißegal, weiter. Mehr, 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 mehr. Und das ist was Befriedigendes, ne? Dass man so denkt, hey, es ist scheißegal. Geld kommt, Geld geht. Wir haben den Schlüssel gefunden, Geld zu generieren, so, und den werfen wir einfach an, wenn es nötig ist. Da kommt irgendwas, da beißt dir in den Arsch, du musst einen Schritt nach vorne gehen, alles klar, dann aktivierst du nochmal die Trommel, du machst Guns N' Roses an, du powerst nochmal rein, du generierst in 2 Stunden nochmal sowas und bam, und das ist Motivation. Deswegen gerne schickt Knöllchen, 7 Stück, schickt vom Finanzamt irgendeinen Scheiß, mach da noch, es ist mir scheißegal, die Mittelschicht dieses Landes ist sowieso die, wie soll ich sagen, die Lebensader, die an einem Bluttransfusionsgerät hängt und wisst ihr was, es ist mir scheißegal, ihr versaut mir dadurch nicht den Spaß und die Quelle wird auch nicht versiegen, sondern ich werde einfach geile Sachen machen, mehr Geld generieren, fuck off. Schön, also wünsche ich jedem diese Einstellung, weil man hadert nicht. Man hadert da nicht rum. Ich sag dann, Laura, 5 Minuten regen wir uns über die Scheiße auf und es ist gut. 5 Minuten ist gut, es wäre 300 Euro, wäre was Schönes gewesen. Wären irgendwie 2 Nächte in unserem Lieblingshotel irgendwo in den Alpen gewesen. Scheißegal. Punkt. Ist einfach so, ist so. Punkt. Ein bisschen fickt es einen schon an, diese Wichser in Ibiza. Naja. Millennials. Kommen wir zum nächsten Aufreger. Und damit schließen wir dann auch die Folge. 7 Minuten habe ich noch, um euch als zwischen 1980 und 1990 geborene Millennials so richtig selbstbewusst zu machen, weil, und jetzt kommt was, wir sind die coolsten da draußen. Es ist so, es ist so. Geht eine Generation zurück, die Gen X, ne? Leute, die jetzt irgendwie 78, 77 geboren sind und so weiter, die haben schon einen grenzwertigen Humor, wo man so ein bisschen denkt, oh Gott, was ist das? Sind das jetzt schon so ein bisschen so Boomer-mäßige Leute oder sowas, die dann irgendwie mit komischen Reels um die Ecke kommen? Aber auch viele Freunde in dem Bereich, alles gut, passt, wunderbar. Aber ich bin auch ehrlich, dass ich dann sage, ui, bisschen schwierig. Also das geht dann so grenzend, fließend geht das so über zur Grenze des Humors meines Vaters oder so. Und der hat einen guten Humor, muss ich wirklich sagen. Aber Es gibt so dann in die andere Richtung, wo es jünger wird, da wird es wirklich peinlich. Da wird es wirklich unangenehm. Und dann nehmen wir da mal so Leute, jetzt weiß ich nicht, so in den 90ern geboren, jetzt so 30 sind oder sowas, alles noch gut. Aber dann geht es so runter, 25, die jetzt so 20 sind. Da sage ich, Leute, nee, Leute, nein. Also das ist, wie ihr in einem Club stehen könnt, da rumdancen könnt und denkt, dass ihr irgendwie irgendwas, irgendwie lässig seid oder irgendwie ein Stück weit Coolness verkörpert. Ich muss euch ganz klar sagen, nein, nein, das ist nicht so. Ich habe letztens ein Video gesehen, wirklich, von Leuten, also Berliner, Friedrichshain, Anfang 20, linke Bubble, alle laufen so rum, wie ich 1998 rumgelaufen bin. So eine Kordjacke mit so einem komischen Fell oben, dann noch so ein Seidenschal um und dann haben sie, hat der eine hat so Annemai Kantereit-mäßig gesungen mit einer Grillzange in der Hand und hat sich da Tofu-Würstchen umgedreht, ne? Und um ihn herum sah alle so mitgeswankt und ja, wir sind hier gerade am Puls der Zeit, wir sind hier gerade irgendwie so in diesem Mauerparkviertel, wo dieser Flohmarkt da ist, weißt du, wo die sich da alle treffen, wo du einfach nur denkst, ey Leute, unglaublich, ne? Folgenden Spruch habe ich rausgeschnitten, wo ist Al-Qaida, wenn man sie braucht, dass man das an der Stelle da denkt, das denkt man vielleicht, aber hey, die Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie wissen, ne? Es sei denn, man plaudert sie in einem Podcast aus, aber gut. Auch das ist mal legitim, ne? So, aber man sieht das, man denkt sofort, Leute, das ist nicht euer Ernst. So, und dann hat der Typ da gesungen und meint so, und hat halt in dieser Annemai-Kantereit-Stimme, dass er, was ja auch so ein bisschen aufgesetzt alles so wirkt, ne? Da denken wir auch nicht so, ist das jetzt wirklich echt? Und ich bin also aufgewachsen in so einer Punk-Mentalität, wo ich so dachte, Loyalität und Echtheit und auf die Fresse ist eigentlich das Wichtigste, was es gibt. Man durfte alles sein, aber man durfte kein Faker sein. Und wenn ich mir diese Generation angucke, dann ist das zu 90% Fake. Es ist so und es ist natürlich, war man damals auch ein Stück weit so, man hat sich das dann auch vorgemacht. Ich meine, da gibt es ja auch in der Hardcore-Szene H2O-Songs, wo es dann nur darum geht, ne, diese Konformität der Nun oder die Uniformität der Ununiformierten etc. Natürlich ist das, spielt das in jeder Subkultur so eine Rolle. Aber ich habe mir das angeguckt und ich dachte nur so, boah, Gott sei Dank waren bei uns damals keine Kameras dabei. Weil die filmen das in ihrem Testosteron geschwängert ist das ja bei denen nicht. Das ist so eine in diesem Östrogen gemischigen, zeitgeistlich angehauchten, oh, wir sind jetzt hier am Puls der Zeit, Gefühl ist das. Und dann machen die sowas. Dann schwenken die da mit der Grillzange Sojawürstchen auf dem Kugelgrill rum und singen und machen so und wippen so rum. Und du denkst dir einfach nur, diese Generation ist einfach nur, wie sie sagen würde, lost. Aber mal so richtig lost. Legit, oder? Und es ist wirklich so, weil ich denke, Kinder, verpisst euch. So. Und das ist ja dann auch nicht so, dass ich so denke, oh mein Gott, die werden mir gefährlich, diese jungen Leute. Oh mein Gott, ich bin ein alter Mann und die verprügeln mich. Nein, wir sind verfickte Alt-Millennials. Wir verprügeln die alle. Das ist doch der Punkt. Ich habe neulich eine Statistik gelesen, die Alkoholindustrie kackt total ab wegen diesen Arschlöchern. Sorry, die saufen nicht mehr, die gehen dann irgendwie auf Scheilatte, Kaffee, Morning Raves, ne? Irgendwie um 10 Uhr sonntags, weil sie sind so gesundheitsbewusst und hey, Longevity und Gott weiß was. Dieses scheiß Leben, was ihr führt, wollt ihr verlängern? Meine Fresse, es geht mir wirklich auf den Sack. Das werde ich ernst an der Stelle. Bisher war alles lustig, aber es geht mir wirklich auf den Sack. Das wünsche ich mir doch meinen Kindern nicht. Wie haben die eigentlich Geschlechtsverkehr? Also wirklich. Und dann ist ja so die Frage, was, was, wie nähern die sich? Wie nähern die sich dem anderen Geschlecht? Jetzt werden Kritiker sagen, jetzt höre ich schon Leute von den jungen Sozialdemokraten, die sagen wollen, wenn es damals nur notwendig für dich war, Alkohol zu trinken, um Geschlechtsverkehr zu haben, dann ist das sehr, sehr traurig. Wirklich. Also das ist wirklich traurig. Dann ist mal lieber, guck du mal auf dich, ne? Statt jetzt auf die Jugend zu gucken, die da viel gesünder mit umgeht. Es hat rein gar nichts mit Rock'n'Roll zu tun, mit Punk zu tun, mit irgendwas zu tun, was eine Jugendphase ausmacht, was diese Generation da abzieht. Es ist eine Peinlichkeit. Und ihr als Millennials, die ihr geboren seid, ihr seid noch nicht mal Millennials, weil ihr von 80 bis 89, wir brauchen eine eigene Scheißgeneration. Da ist auch jetzt wirklich mal eine Petition irgendwie gefragt. Ich habe da mit den Leuten nichts zu tun, die 1996 geboren sind. Sorry, sind 12 Jahre jünger als ich. Die sind schon mit dem Handy groß geworden. Die haben dann so Mobbing, Anti-Mobbing-Songs gesungen in der Schule. Hey, halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Das hat uns die ganze Scheiße doch jetzt eingebracht. Keine Logik mehr, keine Faktenbasiertheit mehr, nur noch Gefühle. Wer die artikuliert und sein Gegenüber in die Haltung bringt, dass er darauf reagieren muss, der hat die öffentliche Debatte gewonnen. Punkt. Und das, jetzt kommt so, jetzt, das sagt diese Generation nämlich auch.
Und das sagt nicht nur ich so, das sagen auch andere so. Das sagt auch der Markus Lanz und der Richard David Brecht.
Das ist nämlich eigentlich so ein Move von dieser jungen Millennial-Generation noch, von der Gen Z ja sowieso. Ich glaube, die stehen ja der Stasi da tatsächlich nichts nach. Ja, und ich muss wirklich sagen, Freunde, wir können da als Altmillennials mit breiter Brust überall hingehen, weil, jetzt kommt's, die vor uns Geborenen sind irgendwie so weit weg vom Schuss, dass das ja wirklich teilweise peinlich ist. Und die, die jünger sind als wir, die können in vielen Bereichen, die wir ausrufen als der Inbegriff der Coolness, nämlich auch mal saufen zu können, Party machen zu können, abzugehen wie eine Sau, können die überhaupt nicht mithalten. So, das sind einfach energielose Generationen. Und mein Bestreben liegt jetzt darin, und bitte macht da mit, meine Kinder, die Generation Alpha, die werde ich wirklich so da reintrichen. Wir haben jetzt letztens Metallica, For Whom the Bell Tolls, wir haben Nirvana in Bloom. Songs trichtere ich in die Reihen, wo ich sage, Freunde, ihr habt euch da gegen eine Generation zu wehren, die ist älter wie ihr. Wenn ihr Pech habt, sind das eure Vorgesetzte. Ihr müsst das komplette Alt-Millennial-Quintessenz, diese komplette Geilheit der geilsten Generation, die es jemals gab, die müsst ihr verkörpern, verbessern und denen vor die Füße hauen. Also Freunde, ihr seid, wenn ihr zwischen 1978 und 88 geboren seid, das ist das Geilste, was jemals passiert ist. Wirklich. Das ist das Geilste. Und sowas wird es auch nicht mehr geben. Also wir haben so diese digitale Revolution zum besten Zeitpunkt mitbekommen und können jetzt immer noch an alles adaptieren, weil wir saugfähige Gehirne haben. Und wir haben im Gegensatz zur Gen Z, haben wir so eine Frustrationstoleranz, die wir noch mitbringen. Ich habe letztens eine tolle Theorie zugelesen. Als die Videospiele, die wir gespielt haben, da konntest du ja nicht abspeichern. Also wenn du um N64 oder um Super Nintendo hast du Zelda gespielt, du konntest ja nicht abspeichern. Du warst dann kaputt, du warst dann tot. Oder um Game Boy hast du Super Mario World gespielt. Wenn du 4 Leben hattest, 4 weg, musst du komplett von vorne anfangen. Irgendwann ging das ja los, 98, 99, 2000 mit der PlayStation 1. Da hast du Memory-Karten gehabt, da wurde abgespeichert. Ich weiß so, Resident Evil 1, da musstest du so Abspeicherbänder, musstest du dann sammeln, damit du speichern kannst. Und das war ein Nervenkitzel, weil du hast halt dauernd was investiert und du wusstest nicht, kriegst du es irgendwie ins Trockene. Und diese Eigenschaft fehlt dieser Generation völlig. Und wir haben, das Geile ist ja, die werden eine Zeit erleben, für die sie überhaupt nicht die Mittel haben, darauf gefasst zu sein. Also wir werden ja eine Zeit erleben, in der man extrem flexibel, extrem belastbar sein muss. Und das bringen die alles gar nicht mit. Und das wird unsere Zeit sein. Also egal wo, im Job, im Club, Gott weiß wo, scheißegal. Alt-Millennials, habt eine breite Brust. Wir sind die geilsten. Punkt. Durchatmen. Neulich saß ich am Stammtisch, habe zwei Freunde da sitzen gehabt und frag beide, sag mal, ich habe jetzt da was gesehen, wer ist denn, oder was denkt ihr denn, wer ist die sexuell aktivste und vielleicht auch so freizügigste Berufsgruppe, die es so gibt, ne? Weil ich habe ein Reel gesehen, da fragte eine das und sagte, hey, da kam die Statistik raus und welche Berufsgruppe hat am meisten Sex? Und dann war halt ein Cut und dann war da so ein Typ, der so ein Toastbrot reinbeißt, beißt so ab und sagt, Nutten. Ich habe so gelacht, geil. Und ja, Nutten haben natürlich am meisten Sex, ist klar, das ist die Berufsgruppe mit dem meisten Sex, aber wer danach? Und vielleicht nicht, ich habe meine Buddies da halt gefragt, nicht wer am meisten Sex hat, sondern wer so, wie soll ich sagen, so am freizügigsten ist. Und dann sagt mein Buddy Markus, guckt mich an und der hat exakt das gesagt, worauf meine komplette Theorie aufbaute. Also, geht jetzt auch mal in euch. Denkt, ihr werdet mein Buddy Markus und fragt euch, sag mal, welche, wenn ihr so denken würdet, ich bin jetzt so 22, müsste mir so die Berufsgruppe aussuchen, die so am freizügigsten ist im Bett. Also jetzt funktioniert nur, wenn ihr Mann seid. Ne? Wüsste ich jetzt nicht, wie das wäre bei Männern, also wenn ihr eine Frau seid. Ich würde jetzt keinen suchen, der Ralf heißt und im Maschinenbau tätig ist. Sorry, jetzt habe ich direkt drei Leute beleidigt, die ich kenne. Inklusive dem armen Mann, der mir das Samurai-Schwert gekauft hat. Vielen Dank nochmal, Ralf, an der Stelle. Nee, also Frauen können jetzt auch mal überlegen, gerne schreibt mir eure, aber darüber habe ich mir ja keine Gedanken gemacht. Ich habe mir jetzt nur um Frauen Gedanken gemacht, weil ich halt ein heterosexueller Mann bin. So, und es ist, und das hat auch Markus gesagt, es sind, jetzt passt auf, loggt ein, wenn ihr noch länger Gedanken machen wollt. Ich sag's jetzt. Achtung, Krankenschwestern. So, und dann habe ich mich so gefreut. Sag ich, Markus, ja, genau, denke ich nämlich auch. Warum? Worauf basiert? Auf welchem feinen Gedanken basiert denn deine Theorie? Und dann sagt er wiederum exakt dasselbe, wo auch meine Theorie drauf basiert. Und er sagt so, ja, Krankenschwestern, weißt du, das ist so, die sehen ja viel in ihrem Job. Für die ist so das Körperliche, ist so für die, ja, das ist so einfach, das ist jetzt was, wo die so sagen, ja, das ist so menschlich alles. Das ist so, die sind da offen, ne? Also egal wie, wo, das ist so, man ist da so nicht so verklemmt. Das ist so, also diese Körperlichkeit, dieses, ja, ist halt ein menschlicher Körper, der hat, da passiert halt mal dieses und jenes. Man ist da einfach offener. Man ist da nicht so, was ist denn da passiert? Und abgewichster im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe ich mich so gefreut, dass der Markus da auch so die Theorie hat. Also Krankenschwestern, bitte meldet euch, also jetzt nicht, ne, nur um auch mal aus eurer Perspektive zu sprechen. Also könnt ihr es bestätigen oder was ist da los? Und würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir haben 8 Minuten überzogen, es tut mir wahnsinnig leid. Bitte genießt den Sonntag, Grüße gehen raus. Bitte, soll ich hier nur den Ralf immer lobhudeln oder was? Wishlist, Amazon, unten im Link. Ich brauche noch einen Ständer für Samurai-Schwert, rum, ne? Ordentlich, wer den Podcast hier liebt und supporten möchte, bitte Amazon Wishlist. Genießt den Sonntag, bleibt geil, ciao. Have you ever felt stupid for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care. What they say.
Can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I return. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly.
You're killing me slowly, baby.